Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend auch allen Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks. Der wird heute im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen bestreikt, weshalb Sie bis Mitternacht das Programm von Deutschlandfunk Kultur hören. Fazit: die Kultur vom Tage. Und das sind unsere Themen. Es gibt Stasi-Vorwürfe gegen den neuen Eigentümer der Berliner Zeitung. Es gibt eine Debatte über Jan Böhmermanns neueste Aktion in Sachen Hohenzollern und Herero. Und es gibt eine interessante Ausstellung über die Bedeutung des Bilderrahmens für die Kunst. Die wichtigste Opern- und Theaterpremiere des Abends haben wir auch besucht. Ob die Berliner Zeitung das überlebt? Die Welt am Sonntag hat recherchiert, dass der neue Eigentümer des Berliner Verlags, der IT-Unternehmer Holger Friedrich, informeller Mitarbeiter der Stasi war. Kommenden Sonntag erscheint dazu in der Welt umfangreiches Material, aber einiges ist bereits online veröffentlicht worden. Auch Holger Friedrich selbst hat sich online auf der Seite der Berliner Zeitung geäußert und die Vorwürfe zugegeben. Allerdings verteidigt er sich mit den Worten, er habe sich einer Zwangssituation entziehen wollen. Ein Chefredakteur müsste vermutlich sofort seinen Hut nehmen. Ein Zeitungseigentümer auch. Darüber möchte ich mit dem Kollegen Jens Balzer sprechen. Er war von 2000 bis 2017 bei der Berliner Zeitung, ist regelmäßig auch in unserem Programm zu hören. Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Guten Abend, Frau Bürger.
Holger Friedrich hat den Berliner Verlag ja gemeinsam mit seiner Frau gekauft. Was ist ihm denn nach den Recherchen der Welt vor allem vorzuwerfen?
Also es ist ihm nicht vorzuwerfen, dass er als junger Mann als IM tätig gewesen ist, würde ich sagen. Also ich habe ja, wie Sie gesagt haben, fast 20 Jahre bei der Berliner Zeitung gearbeitet, die meiste Zeit auch als Redakteur, zuletzt als stellvertretender Feuilletonchef. Ich habe da viel gelernt. Ich kam irgendwie 99 als Wessi zur Berliner Zeitung, habe viel mit den Ostkollegen gesprochen und auch gestritten. Und wenn man in dieser Situation als, sagen wir mal, 20-Jähriger nie gewesen ist, darüber kein endgültiges Urteil zu fällen hat, scheint mir irgendwie selbstverständlich zu sein. Was ihm vorzuwerfen ist, dass er damit nicht von Anfang an offen umgegangen ist. Die Berliner Zeitung hat gerade auch in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren eine lange Geschichte gehabt, wo immer mal wieder IM-Kontakte von Mitarbeitern aufgeflogen sind. Es gab einen Ehrenrat, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wen man von diesen Kollegen weiter beschäftigen kann, wen nicht, unter welchen Umständen. Das war immer ein ganz großes Thema. Und es war immer klar, dass bei einer Zeitung, die sich so als Ost-West-Labor verstanden hat in den besten Zeiten, dass da auch maximale Transparenz gefordert ist und dass von jedem verlangt wird, dass er sich bei der Gaubbehörde einer Überprüfung unterzieht. Und dass Holger Friedrich nicht verstanden hat, dass er, wenn er als Eigentümer, als Verleger diese Zeitung übernimmt, ganz genauso zu handeln hat und ganz genauso in der Tradition dieser Zeitung sich zu verhalten hat, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Aber das hat ja jetzt für ihn anscheinend nicht gegolten, dass er auch von Seiten der Berliner Zeitung aus hätte seine Akte offenlegen müssen.
Nein, das wundert mich auch. Es gab dann irgendwie nochmal Fälle, ich glaube, nageln Sie mich nicht drauf fest, ich glaube, es war im Jahr 2008, wo ein Kollege enttarnt worden ist und sich dann andere Kollegen auch in wirklich ganz dramatischen Situationen, auch wirklich in ganz anrührenden Selbstbekenntnissen zu ihrer IM-Tätigkeit bekannt haben, dafür entschuldigt haben, ihre Scham bekannt haben. Also ich habe da wirklich sehr viel gelernt damals. Und da war völlig klar, das gesamte Kollegium muss noch einmal zur Gaubbehörde, das war ja damals, als wir noch am Alexanderplatz waren, einmal in die Nachbarschaft gehen und sich einmal überprüfen lassen. Das haben auch alle gemacht. Und es war völlig klar, das gilt für jeden. Und das ist auch die Grundlage der Vertrauensbildung dieser Zeitung gegenüber ihrem Publikum. Also wir haben ja als Ostberliner Zeitung sowohl eher so der SED nahestehendes Publikum gehabt, irgendwie als auch viele Dissidenten aus dem Kulturbetrieb. Das war immer eine ganz interessante Mischung, gerade auch bei den Leserversammlungen. Das war für alle immer ganz wichtig, dass jeder klar bekennt, wo er steht. Ich verstehe es wirklich nicht, wie wir im Norden hier sagen, so dösbasselig sein kann, irgendwie, dass man sich zu dieser Biografie nicht bekennt. Er redet hier viel davon in seinem Manifest, er will was zurückgeben an die Gesellschaft, irgendwie, ne, von seinem Einkommen als IT-Millionär irgendwie, und er will auch irgendwie als Mensch mit einer Ostbiografie dann einen neuen Akzent setzen im deutsch-deutschen oder im deutschen Journalismus.
Sie haben gerade dieses Manifest angesprochen, Herr Balzer, ja, dass das Ehepaar Friedrich am Mauerfallwochenende als Editorial in der Berliner Zeitung veröffentlicht hat. Da haben Kritiker moniert, eben auch darin werde der Osten teilweise verklärt, etwa wenn Egon Krenz dafür gelobt wird, dass er im Herbst 89 keinen Befehl zur Anwendung von Gewalt gegeben hat. Jetzt die neuen Vorwürfe. Als Anfang 20-Jähriger zwischen Ende 87 und Anfang 89 hat Friedrich während seines Wehrdienstes bei der NVA unter dem Decknamen Bernstein über Kameraden berichtet. 12 Spitzelberichte sind das, in denen mehr als 20 Personen genannt werden. Kann er sich denn, um nochmal wirklich jetzt auf diese Fakten zu kommen, ausreichend entlasten?
Wie gesagt, ich will mir als gleichaltriger Wessi darüber kein Urteil anmaßen. Ich glaube, der zentrale Punkt ist wirklich in dem Fall Ehrlichkeit und Verantwortung übernehmen für die eigene Biografie und auch dafür, dass man versucht zu erklären, warum jemand mit einer Ostbiografie eventuell anders gehandelt hat und unter anderen Umständen groß geworden ist und anderen Belastungen irgendwie ausgesetzt war, als jemand, der aus dem Westen kommt. Und das hat er halt nicht getan. Wie Sie schon gesagt haben, also jeder Chefredakteur, da bin ich absolut Ihrer Meinung, müsste jetzt sofort zurücktreten. Als Besitzer der Zeitung kann er das nicht. Er kann sich jetzt auch nicht aus der Zeitung zurückziehen, müsste sie halt dann wieder an jemand anders verkaufen. Das ist mir ein völliges Rätsel, wie das damit weitergehen soll. Ich bin ja 3 Jahre weg von der Zeitung. Ich dachte als Außenstehender, das ist jetzt wirklich ein origineller Move, wenn da jetzt ein Verleger, eine Verlegerin von außen eintreten und nicht irgendwie dieses Management fokussierte, wir wollen ohnehin nur Geld damit verdienen, Programm durchziehen wollen. Aber in welcher Geschwindigkeit jetzt dieses Gebäude zusammenfällt, das die da gezimmert haben, das ist wirklich schon atemberaubend. Wie gesagt, man denkt immer, schlimmer kann es nicht werden, aber irgendwas geht dann immer noch.
Können Sie irgendwas sagen, was passieren müsste?
Also wenn man jetzt nicht darauf setzt, dass die beiden sich aus der Zeitung sofort wieder zurückziehen, müsste jetzt wirklich ein langer, es gab ja heute schon so eine kurze Stellungnahme der Redaktion, dass man jetzt mit den neuen Besitzern eintreten will in einen Prozess der Diskussion.
Und das auch sehr transparent gestalten wolle.
Und wenn die das jetzt wirklich nutzen würde, sich jetzt nochmal 30 Jahre später darüber zu verständigen, unter welchen Bedingungen eigentlich nach der Wende der Journalismus neu entstanden ist, dann könnte das wirklich eine Chance sein. Ein bisschen Zweifel gerade irgendwie so nach dem Manifest, das ich von den beiden Friedrichs gelesen habe, dass die, sagen wir mal, konzentriert und offen genug sind, um so eine Diskussion wirklich führen zu können, weil dann doch immer viel in diesem Start-up untergeht.
Ja, zumal die beiden ja mit Journalismus und Verlagswesen keinerlei Erfahrung haben.
Ja, das könnte auch eine Chance sein. Darum sind sie ja, zumindest was ich von so ehemaligen Kollegen aus der Berliner Zeitung gehört habe, auch am Anfang durchaus euphorisch begrüßt worden. Also einen sehr guten Eindruck gemacht irgendwie in den ersten Redaktionsversammlungen, irgendwie, dass Menschen von außen kommen und den Journalismus als Herzensprojekt begreifen und auch erstmal was riskieren. Sie hätten wirklich alle Chancen, aber sie hätten wirklich von vornherein diese Transparenz und diese Offenheit und diese Verantwortung, die sie für den Journalismus einfordern, in ihrem Manifest ja auch dann wirklich selber demonstrieren müssen. Wenn sie das jetzt noch hinkriegen, in der nächsten Runde gemeinsam mit der Redaktion öffentlich in der Zeitung eine Diskussion mit den beiden einfordern kann, dann könnte das, glaube ich, ein wirklich wertvoller Beitrag auch für das Bild des deutschen Journalismus 30 Jahre nach dem Mauerfall sein.
Der Journalist Jens Balzer über die Stasi-Vorwürfe gegen den neuen Eigentümer des Berliner Verlages und die dadurch entstandene schwierige Situation der Berliner Zeitung. Herr Balzer, besten Dank.
Danke, Frau Bürger.
Ungerahmte Bilder gebe ich niemals auf Ausstellungen. Wenn ich etwas mache, so recht und gut als irgend möglich, sonst lieber nicht. In diesem Punkt war der Maler Ernst Ludwig Kirchner klipp und klar. 1937 hat er das geschrieben und damit unterstrichen, wie eng verbunden für ihn Bilder und ihre Rahmen sind. Unzertrennlich ist deshalb auch das schöne Motto einer neuen Ausstellung im Berliner Brücke-Museum, die Bedeutung des Rahmens speziell für die Brücke-Künstler untersucht. Heckel, Nolde, Pechstein und viele andere haben wie Kirchner auf die kompositorische Einheit gesetzt. Kuratiert hat diese Ausstellung Werner Murrer. Er ist der Rahmenmacher in Deutschland, fertigt für Künstler und Museen in seiner Werkstatt in München und ist darüber hinaus Rahmenexperte für die Zeit des Expressionismus. Schön, dass Sie für uns Zeit haben, Herr Murrer. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum ist der Rahmen so wichtig für ein Bild?
Ich weiß nicht, ob er grundsätzlich wichtig ist fürs Bild. Wenn wir von der zeitgenössischen Kunst ausgehen, dann funktioniert die Kunst wunderbar auch ohne Rahmen. Aber gerade im Expressionismus war der Rahmen natürlich eminent wichtig fürs Bild. Man konnte sich ein Bild ohne Rahmen gar nicht vorstellen.
Man kennt das ja von Museumsbesuchen, dass ein Rahmen manchmal so ein Bild fast erschlägt oder aber eben auch besonders gut zur Wirkung bringt. Ja, man könnte schon sagen, in Szene setzt auch. Mhm. Wie würden Sie das beschreiben? Wie beeinflusst der Rahmen denn unseren Blick auf das Bild? Vielleicht an einem Beispiel von Ernst Ludwig Kirchner.
Der Rahmen ist wahnsinnig wichtig fürs Bild. Wenn ich jetzt an Kirchner denke, dann ist es bei ihm, sind sicherlich diese farbigen Rahmen das Auffälligste. Wir haben in der Ausstellung das Bild Ringer in den Bergen aus dem Museum in Appenzell. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Farbenrausch zwischen Bild und Rahmen. Die Frau Schulz, die Kuratorin am Museum, hat es so wunderschön formuliert. Der Pinsel verlässt die Leinwand. Der Pinsel verlässt andauernd die Leinwand und ist auf dem Rahmen. Eine Farbenorgie über den ganzen Rahmen.
Wunderbar. Das sind dieselben Farben. Heißt das, er hat Bild und Rahmen zeitgleich bemalt?
Ja, auch stellenweise das Bild noch im Rahmen fertig gemalt. Sie finden am Rahmen Pinselspuren von der Malerei auf dem Bild. Also es ist wirklich eine Gesamteinheit. Es gehört, das Wort muss eigentlich hier fallen, das ist Gesamtkunstwerk.
Das heißt, dieses Bild ohne Rahmen ist nur die Hälfte.
Würde ich so sagen, aber es ist das Problem, dass man oft einfach wirklich das nicht sieht. Also wir haben in der Ausstellung auch zu Rückführungen, wo man so wahnsinnig tolle Einheiten endlich wieder zum Bild zurückführen können. Also das Bild vorher, dem fehlt einfach was, ganz klar.
Was lässt sich generell sagen über die Rahmen der Expressionisten?
Dass die ganz schlicht, ganz einfach sind. Es hat sich im Expressionismus, ist das Interessante, die Malerei hat sich ja total geändert. Da musste sich auch die Rahmen ändern. Bis dahin waren es diese üppigen neobarocken Goldrahmen, die für die Ausstellungen zwingend notwendig waren. Jetzt wurde die Malerei rotzfrech, musste auch der Rahmen werden. Die haben ganz schlichte, ganz einfache Nadelholzrahmen verwendet, aber ganz bewusst aufwendig handwerklich gestaltet, vom rahmentechnischen Aufbau her. Und auch kompositorisch als Künstler beeinflusst. Farblich, geschnitzt, alles damit gemacht mit den Rahmen.
Woher kam das denn, dass die vorher so opulent waren?
Ja, es ist immer, glaube ich, eine Steigerung. Es ist die Abfolge, wir fangen im Klassizismus an, dann ist es ganz streng und dann wird es natürlich immer barocker, immer aufwendiger, immer üppiger. Die ganze Stilmischung Ende 19. Jahrhundert wird natürlich extremer. Wir haben, es gibt ein Foto in der Galerie Arnold, da hängt ein Pechstein eben noch in einem riesig üppigen neobarocken Rahmen und daneben hängt die Marcella. Wir haben wirklich diese Ikone, die Marcella aus dem Museum in Stockholm, moderner Museet, hängt daneben in einem schlichten, einfachen Rahmen und das Ganze im großbürgerlichen Ambiente mit riesiger Stuckdecke, mit großen Kaminen. Da war die Provokation, nicht nur in der Malerei, musste natürlich genauso im Rahmen sein.
Inzwischen gibt es zu diesem Thema, wie der Rahmen das Bild beeinflusst, ein richtiges Forschungsprojekt. Warum interessiert man sich eigentlich erst jetzt dafür? Warum wurde das so lange übersehen?
Ja, die Frage wird mir oft gestellt und ich habe immer noch keine Antwort drauf, weil es für mich war das vollkommen offensichtlich. Es ist ja klar, diese Rahmen müssen einfach beachtet werden. Es hat keiner gesehen, es traut sich keiner. Was macht ein Kunsthistoriker? Ein Kunsthistoriker sucht sich die Bilder im Katalog, im Internet aus den Sammlungskatalogen. In den ganzen Museen sind die Bilder nicht mit Rahmen fotografiert. Es weiß keiner, wie die Bilder gerahmt sind. Als die Leihanfrage ans Moderne Museum ging nach Stockholm, dann hat die Kuratorin gesagt, ja, das Bild habe ich schon hunderte Male gesehen, aber ich weiß nicht, welcher Rahmen drumherum ist. Ich muss ins Depot gehen und nachschauen.
Sie selbst, Herr Murrer, haben ja in Ihrer Münchner Werkstatt an die 2500 historische Rahmen, man könnte sagen ein Archiv der Geschichte der Bilderrahmen. Wie nutzen Sie diese Sammlung?
Für mich ist die Sammlung insofern ganz wichtig, weil es einfach wirklich wunderbare Vorlagen sind. Zum einen, zum anderen ist es natürlich eine traumhafte Lösung, wenn man für ein Bild einen original alten Rahmen findet. Es ist immer noch schöner, als wenn man eine noch so gute Kopie macht. Wir machen gute Kopien, aber wenn es der originale Rahmen ist, wäre es eigentlich die optimalste Lösung.
Also das sind dann auch konkrete Anregungen für Ihre Kunden?
Es sind Anregungen, worauf wir uns dabei wahnsinnig spezialisiert haben, sind natürlich auch Rahmen Anfang 20. Jahrhundert. Sie finden einen italienischen Barockrahmen, wenn Sie einen brauchen, dann rufen Sie bei ein paar Kollegen an, dann kriegen Sie den. Einen deutschen Expressionistenrahmen kriegen Sie nirgendwo. Den hat keiner, den sammelt keiner, den hat keiner. Wir haben viele davon.
Wie beraten Sie denn Künstler oder Museen? Also ein Gerhard Richter, der gehört ja, glaube ich, zu Ihren Kunden.
Es stimmt nicht, das ist fälschlicherweise mir aufgekommen, aber Gerhard Richter ist immer, den ich absolut verfechten würde, nicht zu rahmen. Mhm. Es gab ein wunderschönes Beispiel zur Neueröffnung vom Albertinum in Dresden. Kam frühes, so ein fotorealistisches Richtergemälde dazu, von Sammlern im üppigen Goldrahmen präsentiert, was natürlich vollkommen verkehrt ist. Die Restauratoren haben dort das einzig Richtige gemacht, eine ganz schlichte, einfache, grau gestrichene Randleiste hingenagelt und fertig, das reicht. Das ist das Richtige. Es geht immer um den richtigen Rahmen. Unser Spruch ist ja, wir geben der Kunst den richtigen Rahmen. Nicht irgendeinen, nicht einen üppigen, sondern einen richtigen.
Und warum haben Sie eben gesagt, was natürlich vollkommen verkehrt ist?
Man muss einfach wissen aus der Zeit raus. Für uns ist die Herangehensweise immer, wie war es in der Zeit richtig gerahmt? Wie ist der Künstler damit umgegangen? Wir sammeln sämtliche Dokumente von Äußerungen, wie Künstler gerahmt haben. Das ist wieder ganz was anderes, wenn ich zu einem anderen Künstler gehen würde. Es gibt viele Künstler, die haben sich überhaupt nicht mit Rahmen auseinandergesetzt. Für Gerhard Richter war es in dem Sinn einfach nicht wichtig. Die Bilder brauchen keinen Rahmen.
Das heißt, ein Rahmen kann ein Bild auch kaputt machen.
Leider sehr, sehr oft. Sie gehen einfach mal über eine Kunstmesse und schauen, wie viel Galerien die Bilder in ihren Einheitsrahmen erschlagen, dann, ja, glaube ich, muss man nichts mehr dazu sagen.
Unzertrennlich, Rahmen und Bilder der Brücke-Künstler. Diese Ausstellung ist heute Abend eröffnet worden und ist bis zum 15. März im Berliner Brücke-Museum zu sehen. Anschließend wandert sie zum Kooperationspartner, das ist nämlich das Buchheim-Museum in Bern-Ried. Dort ist die Schau dann von Ende März bis Anfang Juli zu sehen, kuratiert von Deutschlands bestem Rahmenmacher Werner Murrer. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Jetzt legt sich auch der Satiriker Jan Böhmermann mit Georg Friedrich Prinz von Preußen an, einem Nachfahren der Hohenzollern. Wir haben mehrfach darüber berichtet. 1945 hatte es in der sowjetischen Besatzungszone Enteignungen auch der Hohenzollern gegeben. Anfang der 90er Jahre wurden deshalb per Gesetz Entschädigungen in Aussicht gestellt. Und bis heute wird darüber verhandelt zwischen dem Bund, dem Land Brandenburg und den Hohenzollernerben. Böhmermann wäre nicht Böhmermann, wenn er die Forderungen der Hohenzollern in seinem Neo-Magazin Royal einfach nur lächerlich machen würde. Er geht wieder mal einen Schritt weiter. Statt Entschädigung der Hohenzollern fordert er Entschädigung für die Angehörigen der Opfer des Völkermords an den Herero und Nama in der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika.
Der erste Völkermord Deutschlands an den Herero, das war unser erster Völkermord noch unter dem Kaiser. Alle wollen entschädigt werden. Die Liste ist unglaublich lang. Und die deutsche Haltung ist meistens von offiziellen Stellen, interessant, ja, ist alles wirklich sehr schrecklich. Oh, ist schrecklich. Können wir nachvollziehen, aber ihr kriegt natürlich gar nichts. Also ihr nicht, ihr Opfer Deutschlands. Aber ein Mann, der gibt nicht auf. Der will entschädigt werden. Gut, der ist jetzt nicht direkt ein Opfer, aber trotzdem. Er will Entschädigung von Deutschland und geht deshalb dahin, wo es wehtut.
Georg Friedrich Prinz von Preußen, attackiert von Jan Böhmermann. Wir wollen uns diesen Vergleich, den er da aufzieht, genauer ansehen im Gespräch mit dem Kollegen Winfried Sträter. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Was haben die Hohenzollern jetzt genau mit den Entschädigungsforderungen der Herero und Nama zu tun im historischen Kontext?
Naja, so direkt kann man das nicht sagen, aber sie haben natürlich schon einen politischen Bezug. Die Herero und Nama sind 1904 in einen Aufstand innerhalb der damaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika gegangen und in der Folge haben die kaiserlichen Militärs, und der Kaiser war damals Wilhelm II., ein Hohenzoller, haben die kaiserlichen Militärs angeordnet, dass ein Vernichtungsfeldzug gegen die Herero und Nama durchgeführt wird. Und sie sind auf wirklich brutalste und erbärmlichste Weise umgekommen. Drei Viertel der Herero und die Hälfte des Nama-Volkes sind damals umgekommen. Und die politische Verantwortung hatte der Monarch. Das war ein Hohenzoller.
Jetzt vergleicht Jan Böhmermann in seiner Sendung diese beiden Entschädigungsfälle. Wie ist das denn zu bewerten? Also kann man diese beiden Komplexe überhaupt miteinander vergleichen?
Also in diesem juristischen Sinne kann man das natürlich zunächst erstmal in der Tat nicht. Das eine ist formales nationales Recht. Die Bundesrepublik, Sie haben es ja erwähnt, hat 1994 ein Entschädigungsgesetz aufgelegt. Und es geht dann darum, welche Entschädigungsforderungen sind legitim, die die Hohenzollernfamilie an die Bundesrepublik Deutschland und an den Staat Brandenburg hat. Das ist eine juristische Sphäre, die in gewisser Weise geordnet ist. Die andere juristische Sphäre, die der Entschädigung für die Verbrechen an den Herero und Nama, ist ja eine sehr viel schwierigere. Es gibt keinen geordneten weltweiten Rechtsraum, sondern einen Rechtsraum, der sich in der Welt erst langsam entwickelt. Deswegen ist es ja für die Herero und Nama auch so schwierig, überhaupt Ansprüche juristisch geltend zu machen. Sie sind ja vor ein Gericht in New York gegangen. Die Klage ist zunächst erstmal abgelehnt worden. Trotzdem ist es klar, es gibt einen Punkt, der justiziabel zu machen ist. Nur nicht so eindeutig, weil es keine Weltgesetzlage dazu gibt.
Muss die Bundesregierung also ihre Abwehrhaltung aufgeben?
Ja. Wenn man sich vorstellt, 1952 hat die Bundesregierung mit Israel, die damalige Bundesrepublik, mit Israel ein Wiedergutmachungsabkommen über wenige Milliarden Mark abgeschlossen, die an Entschädigungen für den Holocaust gezahlt worden sind. Da konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, welche Forderungen noch auf die Bundesrepublik zukommen würden und welche Forderungen anerkannt würden von Juden, von Israel, von Zwangsarbeitern, die alle im Dritten Reich und in der NS-Zeit Opfer von Verbrechen geworden sind. Das heißt, es gibt eine Entwicklung des Rechtsverständnisses, die schon eine Erfahrungstatsache der letzten Jahrzehnte ist. Und das sollte man schlicht und einfach auf diesen Fall auch anwenden. Das Rechtsverständnis wird sich in dem Maße ändern, wie man sich allmählich der Bewusstseinswerdung annähert, was damals wirklich passiert ist. Und insofern kann man nicht einfach so eine Abwehrhaltung, so eine juristische Abwehrhaltung einnehmen. Also die Anwälte der Bundesregierung haben den Prozess abgelehnt mit dem bemerkenswerten Satz, juristische Maßstäbe unterliegen dem Wandel der Zeit. Okay, aber das Recht des 21. Jahrhunderts kann nicht mehr als 110 Jahre in die Geschichte zurückgeführt werden. Eben doch.
Und würden Sie sagen, Jan Böhmermann ist also deshalb mit seiner Aktion durchaus auch wieder ein Coup gelungen?
Das würde ich schon auch sagen, weil er das Thema in einer breiteren Öffentlichkeit und auf eine durchaus emotionalisierte Art und Weise zusammengebracht hat. Ich glaube nicht, dass sonst so ohne weiteres diese beiden Paar Schuhe nebeneinander gestellt worden wären. Sie gehören aber nebeneinander.
Winfried Sträter über Jan Böhmermanns Aktion gegen die Hohenzollern und für die Nachfahren der Herero und Nama. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Hochwasser in Venedig hat laut Italiens Kulturminister Franceschini enormen Schaden am Weltkulturerbe angerichtet. Mehr als 50 Kirchen wurden beschädigt. Der Markusplatz, der Dom und Museen wurden vorübergehend geschlossen. Franceschini rief zu Spenden aus dem In- und Ausland auf. Die Stadt hat ein Spendenkonto eingerichtet. Der Kulturbeauftragte der Stadt, Giovanni Giusto, erklärt, warum das Salzwasser so schädlich ist.
Wenn die Temperatur steigt und die flüssige Komponente verdampft, dann kommt das Problem. Die Materialien werden das Salz weiter speichern. Das verfestigt sich, kristallisiert dann und bringt die Materialien zur Explosion. Dadurch werden unsere architektonischen Kulturgüter dauerhaft zerstört.
Katharina Wagner bleibt Chefin der Bayreuther Richard Wagner Festspiele. Die Gesellschafterversammlung der Festspiele beschloss in Nürnberg eine Vertragsverlängerung um 5 Jahre bis 2025. Der Vertrag soll in Kürze unterzeichnet werden, wie das Bayerische Kunstministerium mitteilte. Die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner hatte die Festspielleitung im Jahr 2008 gemeinsam mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier übernommen. Seit 2015 ist sie alleinige Chefin auf dem grünen Hügel. China hat Schweden mit Repressalien gedroht. Grund ist die Ehrung des inhaftierten Hongkonger Buchhändlers und Publizisten Gui Menchai durch den schwedischen Pen. Der chinesische Botschafter in Stockholm sagte, dass sich bestimmte Personen in Schweden nicht mehr sicher fühlen sollten, nachdem sie die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt hätten. Dem in China geborenen Publizisten Menchai ist am Abend in Abwesenheit der Tucholsky-Preis für verfolgte Schriftsteller verliehen worden. Der schwedische Staatsbürger wurde 2015 aus Thailand nach China verschleppt. Die Schriftstellervereinigung PEN Zentrum Deutschland protestierte gegen Drohungen der chinesischen Regierung. Sie forderte den Bundestag und die Bundesregierung auf, sich öffentlich an die Seite Schwedens zu stellen.
Die Liebe ist nicht das Picknick und die Rosen, das alle sagen, ist der Höhepunkt unseres Lebens. Es ist etwas sehr lebendig, es ist etwas sehr Starkes, es ist etwas, was kann total euphorisch sein, aber es kann auch manchmal gefährlich sein.
Chaya oder Chaya Tschernowin über ihre neue Oper Heart Chamber. Schon zweimal ist diese Komponistin von der Zeitschrift Opernwelt ausgezeichnet worden. Die amerikanisch-israelische Komponistin Chaya Tschernowin, bekannt für große, geräuschhafte Klangfelder, bei YouTube tausendfach angeklickt von jungen Hörerinnen und Hörern. Heute Abend wurde an der Deutschen Oper Berlin ein neues Werk von ihr uraufgeführt. Heart Chamber heißt es, und darüber hat sie hier gerade gesprochen, nämlich ihr Thema. Ein großes Thema der Operngeschichte, die Liebe. Eine neue zeitgenössische Oper, die für uns der Kollege Rainer Pöllmann gesehen hat. Er war heute Abend in der Deutschen Oper Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Eine Komponistin mit Avantgarde-Anspruch. Wie lässt sich Ihre neue Musik beschreiben?
Ich glaube, man kann die Musik nur beschreiben im Zusammenhang mit dem Libretto und dem Thema des Abends. Chaya Tschernowin hat ja gerade schon ein bisschen was gesagt zu der Bedeutung der Liebe. Und sie hat dieses große Thema über Jahrhunderte in der Musikgeschichte, in der Operngeschichte immer wieder neu behandelt, auf dramatische oder auch lyrische Weise, hat sie im Grunde auf eine ganz eigene Weise gefasst, nämlich in einzelnen momenthaften Stationen, also ein Mann, eine Frau, eine zufällige Begegnung auf der Treppe, eine flüchtige Berührung, ein Treffen, dann sehr schnell der Konflikt, der Streit, eine Trennung, ein Zerwürfnis. Das klingt jetzt nach einer Geschichte eigentlich, aber Chaya Tschernowin erzählt keine Geschichte, sondern löst das wirklich auf in einzelne Momente, in einzelne Tableaus. Und so ist auch ihre Musik. Keine groß angelegte Dramaturgie mit Entwicklungen, mit Konflikten, die sich schürzen oder dann auch wieder auflösen in eine Tragödie oder in ein Happy End, sondern wirklich einzelne Abschnitte, möchte man fast sagen, die für sich stehen, die auch sehr statisch in sich gestaltet sind, die nacheinander abgespielt werden, gereiht werden und die dann in der Assoziationswelt des Hörers möglicherweise auch ganz unterschiedliche Geschichten bilden.
Ich habe in den Probenmitschnitt reingehört, da werden die Texte teilweise auch nur flüsternd gprochen.
Ja.
A house. I walk. I walk. I walk through.
Was bekommt man denn da aber inhaltlich mit? Sie haben so ein paar Splitter ja schon erwähnt, aber kann man dem Ganzen irgendwie folgen? Hat das einen Sog, der einen mitzieht?
Es hat schon einen Sog, wiewohl es in der Tat eben nicht systematisch eine Sogwirkung aufgebaut wird. Das nicht, aber es werden große Klangräume in der Deutschen Oper Berlin, und das ist eine große Oper, ein großer Opernraum, werden wirklich große Klangräume hingestellt. Es ist auch wirklich eine große Besetzung, die nicht leicht zu stemmen ist. Da braucht es dann schon eine große Institution. 4 Solisten, ein Chor, ein Orchester natürlich, das erstaunlich wenig eigentlich beschäftigt wird in diesen 90 Minuten, ein zusätzliches neues Musikensemble, das Ensemble Nickel, eine Sängerin noch zusätzlich, ein Kontrabass solistisch und nicht zu vergessen das Experimentalstudio des Südwestrundfunks, das auf elektronische Weise diese großen Klangräume erzeugt. Manchmal würde man sich fast wünschen, dass weniger Elektronik drin ist und die Instrumentalisten, diese vielfältigen Instrumentalisten und Vokalisten ein bisschen stärker noch zum Tragen kommen. Aber die Elektronik prägt das sehr stark und die hat natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten, diese Räume zu erzeugen. Man kann dem insofern folgen, wenn man sich auf die Musik einlässt, aber man sollte jetzt nicht den Anspruch haben, immer jeden Moment dann über das Libretto und die Musik kurzgeschlossen zu bekommen.
Das ist ja, wie gesagt, schon die dritte Zusammenarbeit mit dem Regisseur Klaus Guth. Setzt der denn da jetzt auch große Bildräume dazu?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Die Musik lässt so viel Raum, im übertragenen wie im wörtlichen Sinne, dass der Regisseur im Grunde seine eigene Geschichte dazu entwickeln muss. Das ist naturgemäß und zwangsläufig eine etwas konkretere Geschichte, als die Musik sie erzählt. Klaus Guth arbeitet sehr stark mit Filmen. Es ist eine durch und durch perfekt choreografierte Inszenierung, das muss man wirklich sagen. Also handwerklich unglaublich beeindruckend, mit sehr schönen, mit sehr ästhetischen Bildern. Nicht unbedingt Arte Povera, aber doch sehr, sehr beeindruckend. Und er arbeitet eben sehr stark mit Bildern und mit Filmen und da sehr stark auch mit Großaufnahmen seiner beiden Protagonisten, also der Frau, dem Mann, eine übrigens auch durchaus traditionelle Geschlechterbehandlung in dieser Oper, muss man schon feststellen. Und dadurch diese Großaufnahmen bekommen diese beiden natürlich eine Präsenz, eine szenische Präsenz, die in der Musik selbst gar nicht so angelegt ist. In der Musik gibt es lange Orchesterpassagen, da haben die Sänger und Sängerinnen gar nichts zu tun. In der Inszenierung sind diese beiden Personen so präsent, dass sie eigentlich zwangsläufig zu den Hauptpersonen werden, in einem Maße, wie es in der Musik vielleicht gar nicht so angelegt ist. Aber das ist nochmal eine ganz interessante Spannung zwischen Regie und Musik, die man so selten ja gar nicht hat.
Rainer Pöllmann über die Uraufführung einer neuen Oper von Chaya Tschernowin heute Abend an der Deutschen Oper Berlin. Übrigens interessant, empfohlen ist diese Aufführung für Menschen ab 15. Wir haben die Oper mitgeschnitten und werden sie im Deutschlandfunk Kultur zu Gehör bringen. Der genaue Sendetermin steht aber noch nicht fest. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Jahrzehntelang waren es die journalistischen Massenmedien, die uns die Welt ins Haus gebracht haben. Diese Zeiten sind vorbei. Heute steht der klassische Journalismus neben anderen Formen im Netz. Formen, die dem Journalismus ähneln. Zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit von Parteien und Videos von YouTubern. Wie wirkt das auf Nutzerinnen und Nutzer? Und was bedeutet es für JournalistInnen? Darüber ist heute auf der Konferenz Formate des Politischen diskutiert worden, einer Berliner Diskussionsreihe des Deutschlandfunks und der Bundespressekonferenz. Unter anderem ging es um dieses Beispiel eines vermeintlichen Interviews.
Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, schön, dass wir heute das Interview hier führen können.
Ja, lieber Ralf, da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Er nennt es Interview und es sieht auch so aus. Mitte Oktober befragt Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Kanzlerin Angela Merkel. Es war ein Gespräch ohne großen Neuigkeitswert, das bei YouTube nicht mal 6.000 Mal abgerufen wurde. Unter Journalisten hat es trotzdem für Diskussionen gesorgt. Die Kanzlerin hat in diesem Jahr bisher deutlich weniger Interviews gegeben als in vorangegangenen Jahren, hat gerade erst der Berliner Tagesspiegel berichtet. Es waren 22 im Vergleich zu jeweils mehr als 60 in den meisten Jahren davor. Das kritisiert Wulf Schmiese, Redaktionsleiter des Heute-Journals im ZDF.
Ich fühle mich hintergangen, wenn die Kanzlerin sich dann drückt um ein direktes Interview, was man angefragt hat. Ein Was nun oder ein Interview mit dem Heute-Journal, was ganz selten der Fall war, immer nur zu den Parteitagen gab es klassischerweise ein Interview. Und ich finde, das geht nicht. Und da zieht was ein in der Politik, dass die wirklich versuchen, die Medien zu umgehen.
Der CDU-Politiker Mario Vogt ist Landtagsabgeordneter in Thüringen. Auf Bundesebene berät er seine Parteien Kommunikationsfragen. Bei der Konferenz beteuert er, dass es der CDU nicht darum gehe, Journalisten überflüssig zu machen. Aber wenn mehr und mehr Lokalzeitungen zumachten, brauche er als Politiker andere Wege, seine Wähler zu erreichen.
Aber ich bin trotzdem ein großer Verfechter von Qualitätsjournalismus, weil was uns in der heutigen Zeit fehlt, und das führt eher zur Polarisierung, ist, dass es Menschen gibt, die akzeptiert werden als jemand, der ordnet, der deutet, der einsortiert. Und dafür sind Journalisten auf Dauer elementar wichtig. Das Problem ist nur, Sie haben für sich selber noch nicht die Antwort gefunden, auf welchem Kanal Sie zukünftig kommunizieren.
In den letzten Jahren hat sich die Tendenz gezeigt, dass Parteien und Fraktionen mehr Aufwand für ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit betreiben und weniger Journalisten zu bedienen. Nach einer parteiinternen Diskussion über die Flüchtlingspolitik der CDU rühmte sich etwa Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer dafür, dass diesmal die CDU Herrin über die Bilder gewesen sei. Die größte Reichweite aller Parteien in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter hat die AfD. Fraktionspressesprecher Christian Lüth ist es wichtig, dass die Partei auf diese Weise selbst die Agenda bestimmt. Am liebsten wäre es ihm, wenn Beschlüsse und Initiativen seiner Partei direkt von ihr selbst kommuniziert würden.
Das wäre ein gutes Ziel, ja, wenn das gelingen würde. Das gelingt meistens nicht, weil Journalisten sind ja auch sehr schnell dabei und kriegen auch sehr vieles mit. Aber wenn wir uns aussuchen könnten, würden wir unsere Nachrichten am liebsten natürlich selbst kommunizieren. Ja.
Für den Vorsitzenden der Bundespressekonferenz, Gregor Mainz, ist das ein Problem. Sein Verein vertritt rund 900 HauptstadtjournalistInnen. Er kritisiert vor allem die Rückwirkungen dieser neuen Öffentlichkeitsarbeit auf den Journalismus.
Die Absender halten es für eine gute Idee, ihre Werbebotschaften in Formate zu integrieren, die sie beim politischen Journalismus abkupfern, eben in Form von Interviewsituationen. Mit dem Versuch, sich selbst auf diese Weise aufzuwerten, werten sie das Original ab. Und das ist nicht gut für die Demokratie.
Neben ihnen buhlen neue politische Akteure um Aufmerksamkeit, die ihre Inhalte gleichberechtigt neben Artikeln und Nachrichtenfilmen verbreiten. Kurz vor der Europawahl im Mai veröffentlichte der YouTuber Rezo ein Video, in dem er CDU, CSU, SPD und AfD für ihre Politik kritisiert. Zur Konferenz, Formate des Politischen zugeschaltet, verteidigte Rezo seine Arbeit. Aber war das Journalismus?
Nee, aber ich würde es auch nicht als Nicht-Journalismus bezeichnen. Mein Punkt ist nicht so, das zu bezeichnen. Also mir ist es kein wichtiger Punkt, da ein Wort für zu finden, was ich da gemacht habe.
Christina Dunz, Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post, hält Rezos Video dagegen nicht für Journalismus.
Ich würde die beiden Genres, sage ich mal, überhaupt nicht miteinander verquicken. Das, was Rezo gemacht hat, war hervorragende Unterhaltung. Aber wir können das also aus meiner Sicht überhaupt nicht in den Journalismus eingruppieren, weil es eben nicht so ist. Und dazu sind wir nun mal verpflichtet. Und das wird, glaube ich, das ist meine Gefahr oder das, was ich sehe, wird immer weniger geschätzt. Als Journalisten muss man natürlich die Gegenseite hören, das geht nicht anders.
Auch bei dieser Konferenz begegnete Rezo der Vorwurf, zu destruktiv zu sein, indem er die Zerstörung der CDU durch sich selbst beschreibe. Der Soziologe Stefan Schulz, der einen medienkritischen Podcast macht, findet solche Videos aber durchaus hilfreich, weil sie nicht zur Verdrossenheit führten, sondern aktivierten. In dieser Weise sollten sich auch die klassischen Medien mehr Gedanken machen.
Stefan Fries über die Berliner Diskussion Formate des Politischen. Der Deutschlandfunk hat dafür eine eigene Internetseite eingerichtet und dort finden Sie alle Debattenbeiträge als Podcast. Mit seinem Roman Die Entdeckung des Himmels hat der 2010 verstorbene niederländische Schriftsteller Harry Mulisch einen sicheren Platz in der Literaturgeschichte. Ein Roman, in dem es um nichts weniger geht als die ganz großen Fragen, um Liebe und Freundschaft, Religion und Wissenschaft, Gott und Teufel. Basis der Erzählung ist die Freundschaft zwischen Max und Onno, die sich ganz zufällig kennengelernt haben.
Max war jemandem wie Onno nie begegnet. Er fühlte sich von diesem Mann durchschaut. Wie von nie jemandem zuvor.
Und Onno fühlte sich von Max verstanden, weil seine aggressive Ironie nicht wie sonst immer auf Widerstand gestoßen war, sondern aufgefangen wurde von einem Lachen, das etwas total Unverletzliches hatte.
Sie hatten einander erkannt.
Max und Onno, also die beiden Freunde aus Harry Mulischs Roman Die Entdeckung des Himmels. Der Regisseur Matthias Hartmann, Ex-Intendant des Wiener Burgtheaters, hat die Geschichte dieser Freundschaft heute auf die Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses gebracht. Christoph Orem war bei dieser deutschen Erstaufführung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Max und Onno, was macht diese Freundschaft so besonders?
Diese Freundschaft macht so besonders, dass es Gegensätze sind. Max Delius, das ist der Lebemann, der als Astronom in die Sterne guckt und die Wahrheit sozusagen in den unendlichen Weiten des Alls sucht. Und Onno Quist, der ist eigentlich ein sehr zurückgezogener Zyniker, der kann auch mit Frauen erstmal so viel nicht anfangen. Der ist monogam und der sucht eben die Wahrheit in den Worten. Die werden dann ganz schnell in der Szene, die wir eben gehört haben, allerbeste Freunde, so ganz modern würde man sagen, eine echte Bromance. Und dann kommt es aber, wie es kommen muss, dann kommt Ada dazu, eine junge Cellistin, und es entspinnt sich eine Dreiecksgeschichte. Und aus dieser Dreiecksgeschichte entsteht dann auch noch ein Sohn, und dieser Sohn, der bekommt einen himmlischen Auftrag.
Wir haben das gerade schon gehört, die Figuren, die wenden sich ja auch als Erzähler ans Publikum. Das ist also keine rein szenische Umsetzung des Romans, ja?
Richtig, es wird also eigentlich besonders viel erzählt. Das ist insofern auch sinnvoll, da die Rahmenhandlung nämlich darin besteht, dass zwei Engel eigentlich darüber sprechen, was Max und Onno und eben auch Ada und deren Sohn in dieser Geschichte erleben werden. Der Sohn hat nachher den Auftrag, die Gebotstafeln von Moses ausfindig zu machen. Da hört man dann also dann auch schon raus, daneben, dass das hier eine Zeitchronik ist, die in den 60er Jahren anfängt, sich über Geschehnisse der 70er bis in die 80er Jahre hinein zieht und dann auch noch Kriegsgeschichten und Familiengeschichten aufgreift, ist das auch noch eine Geschichte, die ganz klar mystisch veranlagt ist. Und hier kommt es eben ins Spiel, dass die Themen wie Wissenschaft und Religion, die in so spritzigen und witzigen Dialogen zwischen Max Onno und den anderen Figuren stattfinden, dass die dann eben auch auf so eine metaphysische Ebene gehoben werden.
Bei dem Titel des Stücks stellt man sich ja unweigerlich einen Sternenhimmel vor. Welche Bilder aber findet Volker Hintermeier für die Bühne?
Ja, tatsächlich ist es so, dass Volker Hintermeier dann mit dem Sternenhimmel auch nicht wirklich spart und dafür dann auch mal tatsächlich eine Diskokugel bemüht und den ganzen Raum also so erleuchten lässt. Im Grunde kann man das so sagen, dass er die Bühne aber als Kreismotiv sozusagen anlegt. Also man hat oben rechts über der Bühne einen hellen Kreis, da ist mal eine Erde zu sehen, mal ein Mond. Wenn man in Kuba ist, sogar mal das Konterfei von Che Guevara. Darunter so auf halber Höhe zwischen Bühne und Decke ist dann so eine ellipsenförmige Kreisbahn, so eine dünne, helle Kreisbahn. Daran hängt dann eine Gaze und darauf werden halt Live-Videobilder geworfen. Immer wieder so Detailaufnahmen von Händen, von Füßen, von Haaren. Bei einer Sexszene zum Beispiel sieht man dann, wie die beiden, die eigentlich diese Szene nur erzählen, Ada und Max, die nur erzählen, wie sie sich gerade miteinander vereinigen, sieht man dann eben hinten auf diese Leinwand projiziert, wie die Hände gemeinsam über lasziv auch über ein Cello streichen.
Harry Mulisch verhandelt gut 20 Jahre niederländischer Gesellschaftsgeschichte in seinem Roman. Der Regisseur Matthias Hartmann ist bekannt dafür, auch ausufernde literarische Stoffe stilsicher umzusetzen. War ja auch ein langer Abend, darum sind Sie jetzt gerade noch hier zum Schluss in unsere Sendung reingerutscht. Ist Hartmann das denn auch heute Abend gelungen?
Also tatsächlich, den Schlussapplaus habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen und ich war eher gesagt überrascht davon tatsächlich, wie viel von dem Roman, immerhin 900 Seiten, er es jetzt geschafft hat, in diese gut 4 Stunden reinzupacken. Das Ende, muss man sagen, wurde dann allerdings sehr stark gerafft. Und dann wiederum habe ich mir jetzt beim Verlassen des Saals gedacht, warum hat er nicht dann auch am Anfang ein bisschen mehr gerafft? Also das ist vor allen Dingen dadurch, dass es diesen erzählenden Ton hat, dass ganz viel halb erzählend, halb szenisch gespielt wird und damit natürlich dann auch eine ganz große Stoffdichte aufkommt. Also das hat teilweise schon fast den Charakter eines Live-Hörspiels oder einer szenischen Lesung, wie das dargeboten wird, dass man das dann nicht auch ein bisschen zurückstutzt noch und dem Publikum dadurch ein bisschen mehr Zeit gibt zu atmen. Also es ist einfach sehr viel Text und es ist ein guter Rhythmus zwischen den Szenen, das funktioniert alles sehr gut und er hat auch nicht wirklich mit Humor, also er hat wirklich mit Humor nicht gespart, das ist sehr lustig und vor allen Dingen Christian Erdmann als Onno Quist schafft es da wirklich ganz uneitel, ganz viele Lacher aus diesem sehr, sehr starken Text auch hervorzuholen, nur wird das dann eben aufgrund dieser Erzähldichte und der Geschwindigkeit dann doch am Ende raus alles ein bisschen lang.
Und gibt es denn Denkanstöße, die man mit nach Hause nimmt? Also hat man eine eigene Haltung zu dem Stoff?
Ich denke, er hat eine Haltung entwickelt dadurch, dass er Dinge weggelassen hat. So hat er sich nicht darauf konzentriert, was im Buch relativ wichtig ist und auch damals in den Niederlanden wohl für Kontroversen gesorgt hat, dass es eben auch um das Thema Sterbehilfe geht. Das spielte jetzt hier gar keine Rolle. Er hat da ein bisschen angeknüpft in einer Betonung dessen, dass eben auch verhandelt wird, inwiefern die Technikgläubigkeit und die Möglichkeiten des Menschen durch die Technik eben auch den eigenen Untergang heraufbeschwören. Und da ist man dann, also ohne dass das jetzt direkt genannt wird, aber da ist man dann natürlich in Anklängen direkt an Diskussionen wie Klimawandel und so weiter schon angekommen. Im Grunde ist es aber wirklich einfach unterhaltendes Theater, das so ausufernd ist und auch so viele Dinge andeutet, dass man wirklich gar nicht sagen kann, dass es nur einen Denkanstoß gibt. Im Grunde, wenn man sich darauf einlässt, sehr, sehr viele.
Die Entdeckung des Himmels am Düsseldorfer Schauspielhaus, inszeniert von Matthias Hartmann, und für Fazit kam direkt aus der Premiere Christoph Orem. Herzlichen Dank. Für das, was in den Zeitungsfeuilletons am Wochenende zu lesen ist, hat Adelheid Wedel jetzt schon mal eine Vorauswahl getroffen in ihrer Kulturpresseschau.
Unsere Komfortzone ist aufgelöst. Um die Demokratie steht es so schlecht wie ums Weltklima. Klaus Leckewi schreibt diese Warnung in der Wochenendausgabe der Tageszeitung Taz und entwickelt ein Plädoyer für politische Geistesgegenwart. Die sei dringend notwendig, bedenkt man, dass sich von Santiago über Beirut bis Hongkong gerade ein gewaltiger Zorn regt, der leicht zu kapern ist, wenn sich auch rechtsradikale gelbe Westen überstreifen oder schwarz vermummte friedliche Klimamärsche aufmischen. Was also ist legitimer Widerstand, fragt der Philosoph und antwortet mit Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Gegen jeden, der es unternimmt, die demokratische Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Appeasement und Apathie seien derzeit so wenig am Platz wie Alarmismus und Aktionismus. Leggevi empfiehlt kühle Geistesgegenwart. Sie kann seiner Meinung nach gegen nationalistischen Vergangenheitskitsch und blindes Zukunftsvertrauen ein Gegengewicht bilden. Der Zustand der Demokratie spielt auch im Interview mit dem indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie eine Rolle, das ebenfalls in der Taz abgedruckt ist. Die Wahrheit ist ein Problem geworden, resümiert Rushdie im Gespräch mit Blick auf seine Wahlheimat USA. In seinem neuesten, dem 14. Roman Quichotte, lässt er uns teilnehmen an einer Reise durch die Abgründe der heutigen USA. Wir leben in einem verrückten Augenblick, sagt Rushdie, nicht nur wegen der Politik, nicht nur wegen des aktuellen Präsidenten. Ich lebe nun seit 20 Jahren in den USA und diese 20 Jahre sollten in das Buch einfließen. Er habe sich für die Gegenwart entschieden, für das Jetzt und begründet das so. Die Geschichte schlägt immer mal wieder unerwartete Haken. Nur ein Dummkopf glaubt zu wissen, was geschehen wird. Und noch einmal spielt Demokratie als Stichwort eine Rolle. Pierre Stendera und Simon Schramm haben herausgefunden, wie wir zusammenleben möchten, muss in einer Demokratie immer wieder aufs Neue ausgehandelt werden. Und sie haben entdeckt, der Staat initiiert Großprogramme zur Demokratieförderung. 6 Projekte werden in der Taz vorgestellt. Könnte ein Anfang sein, für den sogar Innenminister Horst Seehofer Ende Oktober erstmals öffentlich Sympathie gezeigt hat. Auch in der Tageszeitung Die Welt ist von Seehofer und seiner offenkundigen Wandlung die Rede. Kurz nach seiner Wahl zum Innenminister gab er bekannt, dass zwar Muslime hierzulande beheimatet seien, nicht aber deren Religion. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, sagte er in einem Interview. An diesem Freitag nun stellte er ein neues Förderprogramm für Moscheen vor. Bis zu 50 muslimische Gotteshäuser sollen in den kommenden 3 Jahren Geld vom Staat erhalten, um die gesellschaftliche Verankerung islamischer Gemeinden in Deutschland zu fördern. Nachbarschaftsaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit oder Projektmanagement sollen unterstützt werden. Ricarda Breiden bemängelt in der Welt, es sei unklar, wer genau gefördert werden soll. Nach welchen Kriterien sollen die Moscheen ausgesucht werden? Offen sei auch, ob die Förderung wirklich der Eingliederung von Muslimen dient. Fragen über Fragen. Eine andere Frage zum Thema Glauben wirft Pfarrer Steffen Reiche, ehemaliger Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, auf der Forumseite der Tageszeitung Die Welt auf. Er schreibt, es ist paradox, dass ausgerechnet Flüchtlinge aus den Ländern nach Europa und Deutschland streben, in denen die Verfolgung von Andersgläubigen gang und gäbe ist. Wir müssen mithelfen, ja auch einfordern, dass die Muslime hier in den Moscheen und ihrem Religionsunterricht einen modernen Islam gepredigt bekommen und dann auch praktizieren. Reiche fordert auch, wir müssen über Christenverfolgung sprechen.
Adelheid Wedel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.